Heute Abend soll es um das Thema der Christ als der wahrhaftige Anbeter gehen. Wir lesen dazu aus Johannes 4. Es geht um die Frau aus Samaria, die hier spricht in Johannes 4. Vers 19. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Soweit zunächst das Wort Gottes. Bevor wir auf diesen Bibelabschnitt kommen, möchte ich gerne allgemein etwas auch über Anbetung sagen. Die es ja auch schon im Alten Testament gab. Und wir werden sicherlich auch den Unterschied deutlich sehen, den der Herr Jesus ja hier der Frau auch erklärt, dass es damals schon Anbetung gab, sowohl unter den Samaritern als auch im Judentum, aber dass dann eine neue Zeit anbrechen würde, in der wir uns befinden, wo es auch Anbeter, wahrhaftige Anbeter gibt. Wenn ich euch fragen würde, wo steht in der Bibel zum ersten Mal das Wort anbeten, dann bin ich ganz sicher, da gibt es welche hier, die das auch wissen, die das auf Anhieb sagen würden. Und im Deutschen ist das tatsächlich 1. Mose 22. Da geht es um Abraham, der ja den Auftrag bekommen hatte, seinen Sohn zu opfern. Da sagt er dann am dritten Tag, als er den Ort von fern gesehen hatte, in Vers 5 sagt er dann: Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Bevor ich jetzt dazu kurz noch was sage, möchte ich aber doch sagen, dass dieses Wort, was wir da finden in 1. Mose 22, Vers 5, schon einmal vorher vorkommt. Und das ist in 1. Mose 18. Als die drei Männer Abraham besuchten, 1. Mose 18, Vers 2, und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und beugte sich nieder zur Erde. Im Deutschen nicht zu erkennen, aber das ist genau dasselbe Wort, er beugte sich nieder zur Erde, hört wieder nicht dazu, aber er beugte sich nieder, das ist dasselbe Wort, wie anbeten. Das finden wir sehr häufig im Alten Testament, dass sozusagen dieser Begriff unterschiedlich oder auch in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird. Und oft wird es mit anbeten übersetzt, aber manchmal auch mit sich niederwerfen. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass es mir eine weil es einfach auch hilft, eine gewisse Grundbedeutung dieses Begriffes, jedenfalls vom Wort her, zu erkennen. Sich niederwerfen vor jemand. Das, wie gesagt, steht in Verbindung mit Anbeten im Alten Testament und das ist letztlich sogar nicht anders im Neuen Testament. Auch dieser Begriff Anbeten, wie wir den in Johannes 4 schon gelesen haben, der wird auch unterschiedlich übersetzt mit huldigen oder auch sich niederwerfen. Und je nachdem, wer das ist, welche Person oder vor wem man sich niederwirft, da wird es auch manchmal mit Anbetung übersetzt, eben aber manchmal auch mit sich niederwerfen. Aber das zeigt schon etwas von einer gewissen Grundbedeutung, was Anbetung ist, dass man eine Größe, eine Würde vor sich hat, vor der man sich beugt. Wir werden sehen, das ist natürlich nicht alles. Aber ich meine, das ist, zeigt schon eine Richtung, die uns hilft. Und ich möchte dazu auch mal noch einen Vers aus dem Buch Hiob lesen, der sicherlich auch sehr beeindruckend ist. Aus Hiob 1. In den Versen 13 bis 19 wird die Katastrophe beschrieben, die Hiob ereilt hat. Er hatte seine ganzen Kinder verloren. Es war ganz schrecklich, was da passiert war. Und dann heißt es in Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Ich weiß nicht, ob du und ich damit gerechnet hätten, ob wir das so machen würden, wenn wir eine Schreckensbotschaft vernehmen, eine sprichwörtliche Hiobsbotschaft, dass wir dann niederfallen und anbeten. Aber auch das, meine ich, wollen wir zur Kenntnis nehmen. Wir kommen noch gleich zur christlichen Anbetung. Aber dass es auch bedeutet, dass er sich sozusagen vor Gott beugte und ihn als souveränen Gott, der auch das zugelassen hatte, anerkannt hat. Dass er sich sozusagen in den Staub beugt und sich vor Gott niederwirft. Vielleicht nicht so sehr in dem Sinn, dass er jetzt Gott ganz besonders bewundert hätte. Das ist ja ein Gedanke, den wir auch mit Anbetung verbinden und zu Recht. Aber hier ist es einfach erstmal sicherlich ein sich beugen, sich niederwerfen. Und er sagt das ja auch seiner Frau, sollen wir nicht, auch wenn wir das Gute empfangen haben, auch das Böse, das Schlechte von Gott annehmen. Er findet ein Ja und ordnet sich sozusagen Gottes Handeln unter. Er ehrt ihn auch in dieser Situation. Das ist sehr beachtlich. Jetzt komme ich nochmal auf 1. Mose 22 zurück, wo das erste Mal im Deutschen dieses Wort steht. Was will Abraham an dieser Stelle sagen? Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sagen will, ich werde jetzt meinen Sohn opfern und darin die Anbetung sah, oder ob er viel mehr darüber hinaus dachte, dass er sagt, wir gehen. Und er hat ja nicht gesagt, was geschehen würde. Das wussten seine Knaben nicht. Aber wir gehen und werden anbeten. Auch in dem Sinne, denke ich, dass er in der Erwartung war, dass Gott etwas Großartiges tun würde. Er wusste ja, das ist mein Nachkomme, in dem die ganzen Verheißungen in Erfüllung gehen. Und jetzt war er da, dieser Nachkomme, und jetzt sollte er geopfert werden. Und wir lesen auch in Hebräer 11, dass er schlussfolgerte sozusagen, dass Gott ihn aus dem Tod wieder hervorbringen würde. Er erwartete förmlich die Auferstehung seines Sohnes. Und ich habe schon den Eindruck, dass das hier vielleicht im Vordergrund steht, dass er sozusagen etwas Großartiges, ein großartiges Handeln Gottes jetzt erwartet und sagt, da werden wir staunen, wir werden anbeten, wir werden vor Gott niederfallen. Und ich meine, das zeigt uns schon, in welche Richtung wir denken. Und wir werden das jetzt noch etwas weiter entwickeln. Aber vielleicht kann man eben auch hier schon festhalten. Gott steht in seiner Größe vor uns, sodass wir vor ihm niederfallen. Anbetung umfasst natürlich mehr. Und ich meine, dass auch Abraham uns ja typologisch, also bildlich, vorbildlich, wie wir das auch ausdrücken wollen, schon etwas vorher, etwas eher in seinem Leben zeigt, was wirklich auch Anbetung bedeutet. Auch meine ich ein ganz wesentliches Prinzip, worauf wir jetzt auch noch näher zu sprechen kommen, das finden wir das erste Mal in 1. Mose 12. In Vers 7 heißt es, der Herr erschien Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gott zeigte sich dem Abraham und Gott sprach zu Abraham und hatte eine außerordentliche Aussage hinterlassen. Und daraufhin baut Abraham einen Altar, und das wird extra hinzugefügt, dem Herrn, der ihm erschienen war. Und das ist ein Grundsatz in der Schrift, und den werden wir gleich jetzt nochmal anhand von verschiedenen Stellen uns ansehen, dass der Anbetung die Offenbarung Gottes vorausgeht. Das finden wir hier. Gott zeigt sich Abraham. Und Abraham reagiert darauf, indem er einen Altar baut, um Gott doch etwas sozusagen zurückzugeben, Ehre zu geben. Den ersten Altar finden wir ja bei Noah. Und auch da, meine ich, ist es doch so, dass es sicherlich aus der Motivation des Dankes heraus, der erlebt hatte, dass Gott eine außerordentliche Rettung gegeben hat. 8 Personen in diesem Schiff, alle Menschen waren umgekommen und sie allein waren gerettet. Und als er wieder ausstieg, da baut er einen Altar. Also wir sehen, dass Gott sich immer wieder zeigt in seiner Größe, in seinem Handeln, in seinen Worten und daraufhin sozusagen eine Ehrerweisung von Seiten der Menschen gegenüber Gott stattfindet. Und das ist ein wichtiger Punkt und ich muss das ehrlich sagen, als ich das Thema jetzt nochmal intensiver durchdacht habe, ist mir bewusst geworden, dass sich Gott in seinem Wort mir oft gezeigt hat und ich habe nicht darauf reagiert. Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber wenn Gott sich zeigt in seiner Herrlichkeit und das ist ja ganz vielfältig, dann darf er das von uns erwarten. Dank, Bewunderung, Lob, Preis, Anbetung. Wir werden auch gleich über die Begriffe noch kurz nachdenken. Aber ich meine, dass wir das auch wirklich kultivieren. Dass wir das nicht einfach nur so hinnehmen. Und dann kommen wir nämlich zu dem, worin die Menschen von jeher eigentlich versagt haben. Denn die erste Offenbarung Gottes war in seiner Schöpfung. Da hat Gott etwas gezeigt. Dazu schlagen wir Römer 1 auf und wir sehen dann die fehlende Reaktion von Seiten der Menschen. Römer 1, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Wir sehen, das ist die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Wir können ihn in der Schöpfung erkennen. Eindeutig. Und dann heißt es weiter, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und so weiter und so fort. Also gerade das war der große Mangel, die große Sünde letztlich, dass der Mensch überhaupt nicht Gott verehrte, obwohl er eben etwas von ihm erkennen konnte. Das war natürlich noch nicht die volle Offenbarung Gottes. Und wir wollen ganz kurz mal eben ein paar Stationen der Offenbarung Gottes im Alten Testament bis hin ins Neue Testament schauen. Wie hat Gott sich offenbart und welche Reaktionen finden wir bei den Menschen, die diese Offenbarung gesehen haben, die das zur Kenntnis genommen haben? Also die erste Gottesoffenbarung ist, dass er der Schöpfer war. Er hat sich in seiner Schöpfung gezeigt. Er war Abraham erschienen. Und dann gibt es einen prägnanten Vers in 1. Mose 17, wo Gott dem Abraham als der Allmächtige erscheint. 1. Mose 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott. Also Gott stellt sich jetzt hier vor und nennt sich der Allmächtige, El Shaddai. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete mit ihm und sprach. Die Reaktion Abrahams entsprechend der Offenbarung Gottes. Er zeigt, er ist der Allmächtige, der alles in der Hand hat, der alles tun kann, dem nichts zu wunderbar ist und was eben auch in Verbindung mit dem Allmächtigen steht. Das ist sehr kennzeichnend für dieses Kapitel, dass hier dreimal gesagt wird, sehr, sehr. Vers 2, ich will dich sehr, sehr mehren. Vers 6, ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und sogar in Bezug auf Ismael, in Vers 20 wird gesagt, wegen Ismael habe ich dich erhört, siehe, ich habe ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. Das kann Gott, der Allmächtige. Davon spricht er. So offenbart er sich gegenüber den Menschen und Abraham merkt, es gebührt ihm alle Ehre, ich falle vor ihm nieder. Interessant ist, dass diese Gottesoffenbarung als Allmächtiger in 2. Mose Kapitel 6 aufgegriffen wird. Als Gott mit Mose sprach, 2. Mose 6, Vers 2, und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Das ist sehr interessant, meine ich, an dieser Stelle, dass Gott hier sozusagen etwas Neues von sich offenbart. Er sagt, als Allmächtigen haben die Väter, die Patriarchen mich gekannt, aber Herr, das ist neu. Und darauf kommt ja dann Gott selbst nochmal zurück, Kapitel 33, also 2. Mose 33. Da hatte Mose gebeten, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Kapitel 33, Vers 18. Und dann sagt Gott, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Er kommt also jetzt nochmal darauf zurück und will diesen Namen, sozusagen seine Offenbarung als Herr, als der Ewige, vor ihm ausrufen. In 2. Mose 3 hat er ja schon gesagt, Ich bin, der ich bin. Das ist dieser Herr, der Name Herr. Und in Kapitel 34 kommt es dann dazu, dass Gott diesen Namen ausruft. Und der Herr, Vers 5, stieg in der Wolke herab und er stand dort bei ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und an der vierten Generation. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Sozusagen eine neue Gottesoffenbarung und wieder die gebührende, die angemessene Reaktion. Er fällt nieder oder er neigt sich nieder und betet an. Er staunt, er bewundert. Er gibt diesem Gott die Ehre, von dem er gewünscht hat: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das wollen wir jetzt noch im Hinterkopf behalten, dass Gott sagt: Wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand wegtun und du wirst mich von hinten sehen. Wenn man nur jemanden von hinten kennt, ist das doch sehr wenig, oder? Ich schaue lieber jemanden von vorne an. Wir alle. Natürlich. Nur so können wir uns eigentlich wiedererkennen. Jedenfalls ist es viel schwieriger von hinten. Aber das zeigt doch, Gott konnte sich noch nicht völlig offenbaren. Da ist sozusagen nur eine Teiloffenbarung und die ist schon so groß, dass Mose niederfällt und anbetet. Aber ich will nicht sagen die andere Hälfte, sondern noch viel mehr. Die Herrlichkeit von vorne, wie wir das auch beschreiben wollen, die ist ja unendlich viel größer, als was Mose damals gesehen hat. Und wir sehen, dass es sich sozusagen auch fortsetzt im Alten Testament, aber jetzt dann auch, gehen wir mal ins Neue Testament, dass wir auch da sehen, dass Menschen den König Israels erwarteten, den Messias. In Matthäus 2 liest man davon. Diese Weisen oder diese Magier aus dem Morgenland, die auch eine Vorstellung hatten, da würde Gott seinen Messias senden. Woher sie das alles wussten, da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das ist auch sicherlich sehr spannend, diese Frage. Aber sie hatten ja diesen Stern gesehen und wussten, da ist ein König geboren worden. Und das finde ich auch sehr schön, dass sie in dem, was sie von Gott erkannten und auch was Gott ihnen gegeben hat oder geben wollte, besonders natürlich dem Volk Israel, dass sie das zur Kenntnis nahmen, dass sie dieses Kind aufsuchten. Und dann heißt es in Matthäus 2, Vers 11, als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten. Das ist genau das Wort, anbeten. Huldigten ihm. Übrigens nicht den Eltern, sondern schon diesem kleinen Kind. Also es lag übrigens zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Krippe. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir vermischen das schon mal. Das liegt an den Bildern. Da ist alles in das Bild gepackt. Die Weisen aus dem Morgenland, die Krippe, die Tiere und was, das passt überhaupt nicht. Das war deutlich später. Und trotzdem können wir davon ausgehen, dass er vielleicht, dass der Herr ein oder zwei Jahre war, genau wissen wir es nicht. Aber da ist dieses kleine Kind. Und sie sehen in ihm vielleicht sogar den Sohn Gottes. Wir wissen nicht so genau, welche Vorstellung sie hatten. Aber sie hatten diesen Stern gesehen. Und von diesem Stern war ja schon in der Weissagung Bileams die Rede. Und sie fallen nieder und huldigen ihn. Auch da sozusagen eine neue Gottesoffenbarung und sie fallen nieder und huldigen. Als der Herr auf dieser Erde war, wir werden dann natürlich jetzt noch gleich sehr intensiv darüber sprechen, aber da war das ja oft so, dass die Jünger einen messianischen Blick hatten, um das mal so auszudrücken. Sie sahen in ihm oftmals gar nicht den ewigen Sohn des ewigen Vaters, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern sie sahen in ihm den Messias und erwarteten von ihm, dass er sein Reich aufrichten würde. Und sie hatten natürlich viel von bei ihm gesehen, gelernt. In ihm hat sich natürlich Gott geoffenbart. Aber da dachte ich an eine Stelle aus Matthäus 14, eigentlich für uns auch eine sehr bekannte Begebenheit, wo der Herr auf diesem See, beziehungsweise wo die Jünger auf dem See waren und Not litten, denn der Wind war ihnen entgegen, heißt es in Vers 24. Und dann heißt es ja, dass der Herr, dass der Petrus ausstieg, er fing an zu sinken und dann heißt es in Vers 31, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Das hat noch niemand erlebt. In anderen Evangelien lesen wir, dass der Herr sagt, schweig, verstumme. Und sofort ist der See ruhig. Das gibt es nicht. In der Natur gibt es sowas nicht. Und dann heißt es hier, die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder. Wieder dieses Wort anbeten. Und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Immer wieder hat der Herr etwas gezeigt, hat etwas sozusagen von der göttlichen Herrlichkeit gezeigt. Und die Reaktion, Anbetung, Niederfallen, Ehrerweisung. Und wie angemessen ist das? Noch eine Stelle, Johannes 9. Das ist so eine wunderbare Geschichte von diesem Blindgeborenen, der ja immer mehr erkennt von dem Herrn, immer mehr. Sie verwickeln ihn da in Diskussionen. Er weiß nicht viel, aber sagt das, was er weiß. Und bis sich der Herr Jesus ihm ja zeigt. Und er wurde ja aus der Synagoge hinausgeworfen. Und da kommt der Herr und fand ihn, Vers 35, als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Wieder Anbetung. Er hat etwas erkannt. Er hat selbst etwas erfahren. Aber es ist schon interessant, wie das hier wächst. Prophet, alles diese Dinge waren sozusagen Thema. Wer ist wohl dieser? Das war ja so die große Diskussion. Nur ein Mensch, ein Sünder und all diese Punkte, die hier genannt werden. Und der Herr Jesus stellt sich ihm als den Sohn Gottes vor. Und er fällt nieder. Er betet an. Das finde ich sehr beeindruckend. Und so sollte das doch auch immer wieder bei uns sein. Wenn Gott sich offenbart, auch uns persönlich, wenn der Herr kommt und sich uns offenbaren will, Johannes 14, wir hatten das heute Nachmittag kurz vor uns, dann muss eigentlich die Reaktion sein, dass wir anbeten, dass wir Ehre erweisen. Aber jetzt gehen wir nochmal in diesen Bibeltext Johannes 4, um sozusagen von dem Alten Testament und von der allgemeinen Gottesoffenbarung jetzt etwas konkreter auf die Anbetung in Geist und Wahrheit oder diese wahrhaftige Anbetung zu sprechen. Diese Frau aus Samaria, wir wundern uns manchmal, dass der Herr mit ihr über Anbetung spricht, während er mit Nikodemus über die Neugeburt sprach. Aber wir dürfen auch nicht diese Frau vielleicht so, wie soll ich das mal sagen, so herabsetzen. Ich habe manches schon über sie gelesen in Kalenderzetteln. Und ich muss euch sagen, ich habe nicht alles durchgehen lassen. Was man der Frau manchmal unterstellt, wir müssen sehr nah am Bibeltext bleiben. Ob die wirklich 5 Männer verschlissen hat, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, das wissen wir nicht. Vielleicht war das auch so, dass sie immer wieder verstoßen wurde. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frau eine religiöse Frau war. Natürlich, im Irrtum lebte sie. Da war auch Sünde, das ist ja keine Frage. Der Herr spricht sie ja darauf an. 5 Männer hast du gehabt, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Der hat den Finger in die Wunde gelegt. Und doch hat die Frau religiöse Empfindungen. Die war empfänglich auch für das, was der Herr ihr zu sagen hatte. Sie entdeckte erst einen Prophet. Der deckt auf. Der kennt mein Herz. Und dann will sie vielleicht auch etwas überspielen. Das kann schon sein. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Vielleicht will sie auch etwas ausweichen. Das ist ja immer wieder unangenehm, wenn man so direkt sozusagen, wenn der Finger in die Wunde gelegt wird. Und dann will sie vielleicht doch auch über religiöse Dinge sprechen. Mal hören, was denn dieser Fremde aus Juda zu sagen hat, der ja offensichtlich wirklich den Durchblick hat. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Das ist Gerizim. Da waren diese beiden Berge, Ebal und Gerizim. Gerizim, der Berg, wo der Segen ausgesprochen wurde. Ebal, wo der Fluch ausgesprochen wurde. Sie hielten sich sozusagen an Gerizim. Diese Samariter, das war ja so eine Art Mischvolk. Man kann das auch nachlesen. Ich glaube, 2. Könige 17 findet man das. Und da gab es auch eben so eine Mischreligion, wenn ich das mal so sagen darf. Da wurde sozusagen einerseits Gott angebetet und andererseits Götzen gedient. Und sie hatten hier eben diesen Berg Gerizim, das war ja nicht der Ort, den Gott auserwählt hatte für sich. Aber sie hielten sich daran und sagt dann, ihr als Juden sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihrer Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er führt etwas ganz Neues ein. Er sagt, und er bezieht die Frau mit ein, das finde ich außerordentlich beeindruckend an der Stelle. Er sagt, das wird alles zu Ende kommen. Selbst der jüdische Gottesdienst, die jüdische Anbetung würde aufhören. Und sie würden wohl den Vater anbeten, das deutet er hier schon an. Und dann sagt er in Vers 22, ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was. Da sehen wir, die Frau befand sich tatsächlich im Irrtum. Sie beten an, ohne klare Vorstellung, ohne wirklich, ja, nach Gottes Willen anzubeten. Das war bei den Juden natürlich schon anders. Sie beten an, oder beteten an und wussten was wir kennen. Das hatte sozusagen eine Grundlage. Interessant ist, und das Heil, oder denn das Heil ist aus den Juden, dass der Herr so positiv über den jüdischen Gottesdienst sprach. Wir beten an und wissen was. Damit nimmt er alle Juden sozusagen, bezieht er mit ein und sagt, wir wissen, was wir anbeten. Das hätte er in Israel, glaube ich, nie getan. Aber außerhalb von Israel spricht er positiv über das Volk. Das ist immer wieder bewunderungswürdig. Eigentlich hatte der Herr, war der Verworfene von Anfang an, gerade in diesem Evangelium, sehen wir das. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn wir das bei Biliam verfolgen, Gott hatte allen Grund, das Volk zu verfluchen. Aber gegenüber den Nationen sagte er, ich sehe keinen Tadel, nichts Tadelnswürdiges. Man staunt, wie Gott so eine Schönheit in seinem Volk findet. Das ist beeindruckend, wie eigentlich der Herr sozusagen immer gegenüber den Ungläubigen, gegenüber der Welt ein ganz gutes Bild aufs Designen, auf sein Volk scheinen lässt oder helles Licht scheinen lässt. Immer die Schönheit hervorhebt. Das tut er auch hier. Das finde ich ganz beeindruckend, dass er hier so positiv davon spricht, wir beten an und wissen was. Jetzt kommen wir aber doch an diese Punkte, die wollen wir jetzt hier Schritt für Schritt durchgehen, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen der Anbetung in Geist und Wahrheit oder der Anbetung in der Gnadenzeit, das ist es letztlich, diese Stunde, die gekommen war und ist jetzt, die mit dem Kommen des Herrn Jesus irgendwo schon seinen Anfang gefunden hat. Diese Formulierung finden wir mehrfach im Johannesevangelium, weil ja auch das Johannesevangelium die Offenbarung Gottes in seinem Sohn besonders uns vorstellt. Wir kommen jetzt nochmal auf den Ort zu sprechen. Die Frau war geografisch orientiert. Ihr da, wir hier. Da sagt der Herr gewissermaßen, das ist kein Thema mehr. In der Zeit der Gnade spielt es keine Rolle mehr, an welchem geografischen Ort wir anbeten. Das kann sozusagen überall stattfinden. Selbst der von Gott auserwählte Ort, an dem er seinen Namen wohnen lassen wollte, Jerusalem, das war natürlich der Ort für die Juden, da waren sie schon richtig, aber das würde ein Ende finden. Christliche Anbetung ist nicht an einen geografischen Ort gebunden. Ein zweiter Punkt, meine ich, der in Verbindung mit der christlichen Anbetung steht, ist diese kleine Ergänzung hier in Vers 22 am Ende. Denn das Heil ist aus den Juden. Die Rettung kommt von einem jüdischen Mann. Das war der Herr selbst natürlich. Von dort, da waren ja auch die Verheißungen gegeben, von dort sollte der Messias, sollte der Erlöser kommen. Um es jetzt mal etwas zu abstrahieren. Die christliche Anbetung ist nicht zu lösen von dem Heil in Christus, von seinem Erlösungswerk. Das ist zwar jetzt hier nicht im Vordergrund, aber ich meine, wenn wir das dann auch im Neuen Testament verfolgen und wenn wir dann in den Thronsaal Gottes schauen, Offenbarung 5, dann steht es ganz klar vor uns. Da ist das geschlachtete Lamm, der Inbegriff von Erlösung und der Gegenstand der Anbetung. Ein nächster Punkt, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, er hat das gerade schon gesagt, sicherlich mit dem Kommen des Herrn Jesus, mit der Offenbarung Gottes in seinem Sohn, aber natürlich hat sie sozusagen richtig begonnen, wenn ich das mal so sagen darf, ab Pfingsten, als der Heilige Geist auf diese Erde kam. Es kommt die Stunde, ist jetzt da die wahrhaftigen Anbeter. Das ist also irgendwie eine neue Qualität von Anbetung, von Anbeter. Es hat ja immer schon Anbetung und Anbeter gegeben. Aber hier wird gesagt, da die wahrhaftigen Anbeter. Dieses Wort wahrhaftig finden wir nochmal in dem Kapitel und an vielen anderen Stellen im Johannesevangelium. In Vers 42, da sagen die Samariter zu der Frau, von der sie das ja alles erfahren hatten und sie waren ja extra dann zu ihm hingekommen. Und dann heißt es, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Also, das ist er wirklich. Das ist der wahre, wahrhaftige Heiland. Der Jesus sagt ja auch von sich, er sei der wahre Weinstock. Das ist auch dasselbe Wort. Er ist das wahrhaftige Licht, Johannes 1. Also es kommt mehrfach vor und immer hat man den Eindruck, das hat etwas Vollkommenes. Das ist sozusagen auch in gewisser Weise abschließend. Also mehr kommt sozusagen nicht, das ist höchste Qualität. Das ist das Echte. Und das betrifft natürlich den Herrn als den Heiland sowieso. Dieser ist wahrhaftig der Heiland der Welt. Und in diesem Sinn spricht er auch hier von den wahrhaftigen Anbetern. Da die wahrhaftigen Anbeter. Das wollen wir uns wirklich auch bewusst machen. Das ist, wir leben in einer Zeit, wo wir so bevorrechtigt sind, dass wir wahrhaftige Anbeter sein können. Ich will nicht sagen, dass wir Anbeter sind. Vielleicht im Sinne, dass wir Priester sind. Aber ich meine, das ist doch auch etwas, das werden wir noch sehen, der Vater sucht ja danach, auch heute noch. Aber wir haben sozusagen dieses Vorrecht, diese besondere Qualität der Anbetung zu bringen, die den Vater ehrt, worüber er sich freut. Wir werden das ja jetzt noch weiter sehen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Wahrhaftige Anbeter. Und vielleicht, ja, ne, das kommen wir noch später. Die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Was hier neu ist, dass der Vater angebetet wird. Und das ist eben etwas, das ist sozusagen die höchste Gottesoffenbarung, die wir kennen. Wir haben ja vorhin so einen Gang durch das Alte Testament oder so ein paar Stufen gesehen. Und selbst das, was der Blindgeborene in Johannes 9 erkennt, ist, glaube ich, nicht das, was hier steht. Den Vater zu kennen, sozusagen wie der Sohn ihn kennt, das ist unser Vorrecht. Wenn ich gesagt habe, das ist die höchste Gottesoffenbarung, dann hat es damit zu tun, dass wenn Gott sich als Schöpfer offenbart, dann tritt er sozusagen, oder dann hat er ein Werk getan, dann hat er etwas hervorgebracht, was ihn als Schöpfer kennzeichnet, sein Handeln weist ihn auch als Schöpfer aus und er tritt in einer gewissen Beziehung auch zu seiner Schöpfung. Wenn er sich offenbart als der Allmächtige, dem Abraham, dann meine ich eben, hat das sozusagen auch mit der Beziehung und dem Bund mit Abraham zu tun. Das hat immer eine gewisse Beziehung zu Menschen. Zum Beispiel dann auch im nächsten Fall, dass er der Herr ist. Wir finden zwar dieses Wort schon in 1. Mose 2, aber vielleicht war das auch mehr rückwirkend von Mose so aufgeschrieben worden. Also Gott hat sich eigentlich noch nicht in 1. Mose 2 als der Herr offenbart, sondern das sagt er ja, euren Vätern habe ich mich nicht offenbart als Herr, sondern als der Allmächtige. Und da ist mehr deutlich geworden, wie Gott auch besonders in Verbindung mit seinem Volk Israel als der ewig Seiende, der Unveränderliche auch sich offenbart und vielleicht das auch überhaupt in Beziehung zum Menschen im Allgemeinen. So verstehen wir das ja auch, dass dieses Herr eben sozusagen eine andere Bedeutung hat als Gott. Das ist dieser hebräische Begriff El. Das andere ist eben dieses Jahwe oder Yahweh, wie man das auch immer ausspricht. Aber Gott als Vater ist ewig der Fall gewesen. Denn vor Grundlegung der Welt hat der Vater seinen Sohn geliebt. Vor Grundlegung der Welt hat es eine Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn gegeben. Das ist irgendwie etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben das vielleicht auch manchmal zu wenig vor Augen. Aber wir lernen Gott sozusagen in seinem Charakter kennen wir von, und in seinem Wesen kennen wir von Ewigkeit her wahr. Und dass in seinem Wesen eine Beziehung der Liebe begründet oder enthalten ist. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Wisst ihr, und der glücklichste Moment für uns, als solche, die wir einmal Zutritt haben zum Vaterhaus, das ist unsere Heimat, unvorstellbar. Unvorstellbar. Wisst ihr, der glücklichste Moment ist nicht, dass wir die Liebe Gottes des Vaters zu uns sehen. Wenn der Herr sagt, ich will, dass sie meine Herrlichkeit anschauen, die ich hatte, ehe, jetzt muss ich doch den Vers aus Johannes 17 lesen, kann immer schlecht zitieren, Vers 24, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, dann heißt es weiter, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, dass die Herrlichkeit, die wir anschauen werden und die wir nicht mit ihm teilen werden, sondern ihn nur bewundern werden, dass die verbunden ist mit der ewigen Liebe, die der Vater zu seinem Sohn hat. Und das ist, glaube ich, das, was uns über alles glücklich macht. Wisst ihr, manchmal denken wir, das, was wir besitzen, ist das größte Glück. Aber ich glaube, das, was der Herr Jesus besitzt, als der ewige Sohn von seinem Vater, das ist tatsächlich unser größtes Glück, wenn wir das einmal anschauen werden. Ich habe versucht, etwas darüber zu sagen, dass wir als wahrhaftige Anbeter den Vater anbeten. Das ist eine außerordentlich großartige Gottesoffenbarung, die höchste Gottesoffenbarung. Ein nächster Punkt, in Geist und Wahrheit anbet. Auch hier ein Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament hat man nicht geistliche Schlachtopfer gebracht. Das war sehr materiell, das war sinnorientiert. Da hat man gerochen, da hat man gesehen, da war der Gottesdienst im Tempel, das war sehr prunkvoll, Gold, sehr viel Gold verwendet. Da gab es Musiker, das gab es nicht, Sänger gab es, aber Musikinstrumente gab es. Etwas Hörbares, das alles hatte Eindruck auf die Sinne, aber das ist nicht das, was hier ist. In Geist anbeten ist geistig, aber auch geistlich. Das ist natürlich durch den Geist hervorgebracht. Ich meine, dass auch Johannes 4 in dem ersten Teil des Kapitels uns deutlich macht, dass sozusagen die Kraftquelle der Anbetung der Heilige Geist ist. Diese Quelle Wassers in Vers 14, das ins ewige Leben quillt, das ist ein Bild von dem Heiligen Geist, eine Voraussetzung, um in Geist und Wahrheit anzubeten. Aber es ist eben nicht irgendwie materieller Art. Und wenn ich das mal jetzt kurz einflechten darf, es gibt CDs, ach nee, gibt's ja schon kaum noch, heute ist es ja alles per Spotify, da steht dann Worship oder Anbetung. Und manchmal ist es reine Musik und man hat die Vorstellung, je mehr du dich da hineinversetzt, umso mehr Anbetung erfährst du. Und wisst ihr, das ist einfach nur sinnlich. Das hat mit Geist, mit Anbetung in Geist und Wahrheit nichts zu tun. Besonders wenn wir jetzt auf den Punkt kommen, dass diese Anbetung in Wahrheit geschieht. Das gab's in diesem vollsten Sinn eben nicht im Alten Testament. Da war es sozusagen eine Teiloffenbarung. Ich will mal sagen, Teilwahrheit, nicht im Sinne von Lüge, sondern dass Gott sich ja nur teilweise offenbart hat. Aber jetzt haben wir sozusagen die volle Wahrheit. Das ist die Dinge, wie Gott sie sieht, wie Gott sie offenbart hat, wie sie vor ihm sind, im Blick auf sich selbst, im Blick auf seinen Sohn und darüber hinaus. Wir haben die Wahrheit in den Händen. Dein Wort ist Wahrheit. Und Johannes 1, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also der Herr Jesus selbst hat ja überhaupt die Wahrheit auch über den Vater erst kundgetan. In jeder Hinsicht die Wahrheit kundgetan. Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, bezieht sich nicht so sehr darauf, dass Menschen zu Gott kommen, sondern dass sozusagen Gläubige über den Herrn die Wahrheit über den Vater erfahren und auch den Zugang zum Vater haben. Es ist so großartig, dass wir die vollständige Offenbarung, die ganze Wahrheit in Händen haben. Und wenn es um Anbetung geht, dann muss sie sich auf die Offenbarung Gottes stützen, auf die Wahrheit stützen. Wisst ihr, wenn wir einfach nur in Ekstase verfallen, das hat überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun. Hat man vielleicht schöne Gefühle? Das ist nicht Anbetung in Geist und Wahrheit. Überhaupt nicht. Textlos funktioniert das eigentlich gar nicht. Wie wichtig ist, dass wir doch sozusagen immer wieder aus dem Wort Gottes die Wahrheit aufnehmen, Einzelheiten der Wahrheit und darauf basierend Gott etwas geben. Da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Ein nächster Punkt. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater sucht. Der Sohn hat auch gesucht. Er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Als würde die eine Suche in die andere Suche übergehen. Das war natürlich die Voraussetzung, dass Menschen überhaupt mal zum Leben erweckt werden mussten, um überhaupt Anbeter zu sein. Aber unter diesen Gläubigen sucht der Vater Anbeter. Er befiehlt das nicht, er ordnet das nicht an, sondern es ist sein Herzenswunsch. 3. Mose 1 ist auch sehr interessant, ich muss doch mal ganz kurz aufschlagen, wo es da um die Opfer geht. Das erste Opfer ist der Brandopfer. Und da heißt es in 3. Mose 1, Vers 2, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn das jemand will von euch, er appelliert ans Herz. Und das tut er heute noch. Der Vater sucht. Und der Vater sucht übrigens nicht nur Anbetung. Der Vater sucht Anbeter. Wenn ich einmal pro Jahr anbete, dann bin ich kein Anbeter, oder? Dann kennzeichnet mich das doch gar nicht. Auch das wollen wir vielleicht nochmal überdenken für unser Leben. Und das ist nicht nur eine Frage der Zusammenkünfte, sondern auch ganz persönlich, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir sozusagen die Wahrheit aufnehmen, wie freut sich der Vater, wenn dann etwas zurückgegeben wird, wenn er etwas empfängt von uns an Ehre, Herrlichkeit, an Bewunderung. Er sucht solche als seine Anbeter. Und jetzt wechselt hier der Begriff von Vater zu Gott. Das ist sehr auffällig, besonders im Johannesevangelium. Vater hat es immer mit Beziehung zu tun. Und Gott hat es mit ihm als in seinem Wesen, seinem heiligen Wesen zu tun, der Ansprüche hat, gerechte Forderungen stellt. Und hier heißt es in Vers 24, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ich meine, diese Parallele finden wir genau in 3. Mose 1, wie wir sie gerade gelesen haben. Wenn jemand will, das ist sozusagen das Suchen des Vaters, so sollt ihr, 3. Mose 1. Und hier, also Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen. Die müssen was beachten. Die müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist sozusagen die Forderung Gottes. Und das ist so, dass Gott uns das nicht selbst, also uns nicht überlässt, wie wir anbeten. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, die erste Opfergabe, oder die zweite, würde ich mal sagen, die erste war ja von Abel und die zweite, die war von Kain. Ja, hat er gedacht, ich kann das doch machen, wie ich möchte. Das wird doch Gott gefallen, wenn ich ihm Früchte bringe. Hat Gott nicht gefallen. Gott hatte auch zu dem Zeitpunkt schon etwas von sich offenbart. Er hatte schon an, ich möchte fast sagen, Bilderbuchunterricht erteilt anhand von Adam und Eva. Er hat sie bekleidet mit Röcken von Fell. Und dann meint doch der Kain, das kann man anders machen. Und ich habe den Eindruck, dass im Bereich des Gottesdienstes, der christlichen Anbetung, so viel Eigensinn ist. Jeder hat so seine Vorstellung. Jeder auf seine Weise. Aber wir wollen schon beachten, was Gott sagt, was er fordert, was er wünscht, wie wir anbeten müssen. Das muss entsprechend der Gottesoffenbarung in seinem Wort sein. Das, was wir in seinem Wort finden, das darf dem nicht widersprechen. Das wollen wir wirklich beachten. Das ist ganz wichtig. Das nimmt uns nicht die Freiheit, sondern ich meine sogar, dass das Wort Gottes ist ja solch eine Fülle. Und ohne diese Fülle, die wir überhaupt mal zur Kenntnis nehmen, wird es auch nicht zur Anbetung kommen. Manche meinen auch, der Gottesdienst am Sonntagmorgen, das ist das Wichtigste, das ist das Höchste. Manche sagen, ich beschränke mich auch darauf. Brot brechen. Und ich frage mich manchmal, wie kann man eigentlich Gott etwas bringen, wenn man nicht vorher, ich will das mal so sagen, am Nachmittag da war und was empfangen hat. Wenn wir nichts empfangen, dann können wir doch nichts bringen. Das Wort Gottes spielt solch eine zentrale Rolle, die Wahrheit und natürlich auch unter der Leitung des Heiligen Geistes, der immer dieses Ziel hat, Christus zu verherrlichen. Es ist natürlich auch nicht so, und da wollen wir auch nicht einseitig werden, dass es nur noch um Anbetung des Vaters geht. Hier steht dann zum Beispiel, Gott ist ein Geist und die ihn, Gott, anbeten. Tun wir das eigentlich auch? Reden wir vielleicht Gott als Gott an? Ich habe manchmal den Eindruck, dass uns das etwas fremd ist. Und das ist auch vielleicht etwas, wo wir so ein wenig Distanz haben. Gott als solchen anzubeten. Vater, das ist Beziehung, da kommen wir mit zurecht. Aber ich meine, und das fand ich sehr interessant, als ich das auch bei dem Ausleger Kelly gefunden habe, und bei ihm, ich habe natürlich nicht alles gelesen, es gibt so viel Literatur, aber ich fand das interessant, die meisten, die darüber schreiben, legen größten Wert auf die Offenbarung Gottes als Vater. Und das ist auch großartig im Vergleich zu dem Alten Testament und das ist das Höchste, denke ich. Und der Ausleger Kelly, der legt einen besonderen Wert darauf, dass wir Gott anbeten, dass wir da keine Scheu haben, sozusagen vor ihn als Gott zu treten. Denn unser Verhältnis zu Gott ist völlig geklärt. Es steht nichts zwischen uns und Gott. Und wir müssen auch keine irgendwie ängstliche Gefühle entwickeln, wenn wir an Gott denken, sondern es ist sozusagen nichts in Gott, was er nicht in Liebe und Wohlwollen uns gegenüber oder zu unseren Gunsten zukommen lässt. Gott, wir rühmen uns Gottes, Römer 5. Manchmal denken wir, das ist so weit weg, das ist mir so fremd. Nein, wir können doch Gott als solchen wirklich auch ansprechen und sind, ich will mich jetzt mal so menschlich sagen, fühlen uns wohl dabei. Wir sind ganz glücklich, ihn zu kennen und sein Herz und seine Gerechtigkeit, die uns keine Angst macht, sondern er ist für uns. Und da dürfen wir ihn auch als solchen anbeten. Da hat mal jemand die Frage gestellt, aber von der Anbetung des Herrn, des Sohnes, ist ja gar nicht die Rede. Ja, hier nicht. Aber an anderer Stelle schon. Zum Beispiel legt Gott größten Wert darauf, dass sein Sohn angebetet wird. Auch von den Engeln. Hebräer 1. Wenn er wiederum den Sohn in den Erdkreis einführt, sollen die Engel ihn anbeten. Und natürlich Offenbarung 5 zeigt er, die Anbetung gilt genauso dem Sohn. Ich habe das nur versucht, jetzt mal ein bisschen aufzuarbeiten hier, was man vielleicht auch alles mit diesen Begriffen hier verbindet und was unsere Anbetung letztlich ausmacht und welchen Inhalt sie hat. Ich möchte nur noch ein paar praktische Punkte kurz beleuchten. Als ich vorhin zu Gast war, da sagte mir der liebe Bruder, dass ich vielleicht Themen angeschnitten habe, ne Julian, die eigentlich für drei Abende sind. Und gestern Abend habe ich tatsächlich gemerkt, das war ein bisschen viel. Und heute wollte ich auf jeden Fall eher Schluss machen, Deswegen will ich mich auch sehr beschränken, aber mir sind ein paar Punkte noch wichtig. Und zwar, wie definieren wir jetzt eigentlich Anbetung? Wir kennen den Begriff danken, wir kennen den Begriff loben, preisen, anbeten. Und dann sagen wir oft, also das alles andere ist ja keine Anbetung. Wirklich anbeten, das ist das Ziel, das wir erreichen sollten. Und ich habe das versucht, auch anhand des Neuen Testamentes zu überdenken. Wenn man natürlich im deutschen Sprachgebrauch sagt, wir danken, dann ist das eigentlich immer etwas, was ich persönlich oder wir gemeinsam empfangen haben. Dafür danken wir. Und das ist auch eine gute Regel, um sich das zu merken. Wir müssen ja auch immer, wir brauchen schon mal solche Abgrenzungen, um gewisse Schwerpunkte zu erkennen. Im Blick auf eine Tat oder auch eine Leistung, die vollbracht ist, spricht man Lob aus. Aber bei Anbetung haben wir doch das Empfinden, das geht noch darüber hinaus. Wir sagen manchmal Anbetung, da haben wir nicht mehr die Taten, also gar nicht das, was wir empfangen vor Augen. Wir haben auch nicht die Taten, die Handlungen Gottes vor Augen, sondern da geht es um das, was er in sich selbst ist. Und vielleicht ist das eine gute Regel, die wir einfach auffrischen können und mit nach Hause nehmen können. Und doch möchte ich mal was dazu sagen. Wisst ihr, der Apostel Paulus, der dankt nicht nur für das, was er empfangen hat. Der dankt für die Korinther. Der dankt für andere, für die Thessalonicher. Da staune ich manchmal, wofür hat er eigentlich gedankt? Das ist ja nicht sein persönlicher Besitz gewesen in dem Sinn. Sicherlich eine Ermunterung, aber er hat sozusagen auch gedankt für das, was Gott an anderen getan und in ihnen gewirkt hat. Wenn ich sage, bei der Anbetung geht es nur noch um das, was Gott in sich selbst ist, und das hat nichts mit Danken zu tun, dann würde ich tatsächlich mal Offenbarung aufschlagen. Es gibt einen interessanten Vers in Kapitel 11, der das etwas relativiert, um das mal so zu sagen. Offenbarung 11, Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Das finde ich schon bezeichnend, dass hier eingeleitet wird, dass sie anbeten, die 24 Ältesten, übrigens, da sind wir mit gemeint, unter anderem. Und wir danken dir, sagen sie, im Blick auf die Herrschaft, die der Herr antritt. Ich wollte das nur etwas relativieren, dass wir nicht zu kategorisch denken. Und dass wir auch, wenn wir in den Zusammenkünften sind, nicht sagen, ja, das war jetzt nur Dank. Jetzt lass uns langsam mal zur Anbetung kommen. Wisst ihr, wie hat Gott sich denn eigentlich offenbart? Wenn wir sagen, wir beten ihn an, bewundern ihn für das, was er ist. Das kann ich nur in dem, was er getan und gesagt hat. Sonst geht das doch nicht. Wie soll ich jemanden kennenlernen? Wie hat sich Gott denn offenbart? Natürlich hat er sich auch so offenbart, dass er sagt, oder dass sein Wort sagt, Gott ist Liebe. Und darin können wir ihn bewundern und anbeten. Gott ist Licht. Und doch merken wir brauchen einfach auch gewisse Beziehungen, wir brauchen Handlungen. Das muss sich irgendwie in Taten äußern. Wir müssen das greifbar haben, damit wir erkennen, wie meint oder was verstehen wir darunter. Und wir erkennen Gott auch in dem, was er getan hat. Natürlich. Und wir wollen das wirklich alles mit hineinbeziehen. Und wenn ich jetzt sage oder die Frage stelle, welche Begriffe werden denn in Verbindung mit den Zusammenkommen genannt? Habt ihr das denn schon gefunden, dass ständig von Anbetung in den Zusammenkünften gesprochen wird? Ich habe das nicht gefunden. Selbst in Verbindung mit dem Brotbrechen, da heißt es, dass der Herr dankte. Ich glaube auch, dass wir einfach uns abgewöhnen sollen, wenn wir uns denn mal angewöhnt hatten, dass wir von der Anbetungsstunde sprechen. Warum? Nicht, weil der Herr die und Gott der Vater die Anbetung nicht suchen würde. Natürlich. Das muss doch auch unser Wunsch sein. Aber wisst ihr, wenn das die Messlatte ist, dass wir Anbetung in der höchsten Form bringen, dass das sozusagen der nur angemessen ist beim Brotbrechen, ich glaube, wir würden etwas Künstliches aufbauen, was nicht mehr unserem Herzenszustand entspricht. Ich meine sogar, dass der Herr sich sozusagen, dass der Herr uns entgegenkommt. Wenn es heißt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, das heißt im Grundtext, den wir preisen, da steht nicht Anbetung. Das gehört alles mit dazu. Wir wollen das nicht in Schubladen stecken. Ich meine, das ist ganz wichtig. Das Erste ist doch auch, dass der Herr wirklich uns etwas gegeben hat. Er hat sein Blut gegeben zur Vergebung der Sünden. Da dürfen wir Danke sagen. Ganz herzlich Danke für sagen. Und ich freue mich auch über junge Brüder, die einfach mal anfangen, Danke zu sagen am Sonntagmorgen. Aufrichtig. Nichts Aufgesetztes. Es ist schön, wenn wir zur Bewunderung vordringen. Wenn wir sehen, was der Herr alles getan hat, was er für Gott den Vater getan hat. Aber das ist auch, wenn man das anhand des Textes, Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, 1. Korinther 11, vergleicht, steht nicht im Vordergrund. Ich möchte nur das so gesagt haben und so verstanden wissen, dass wir nicht irgendwie uns etwas konstruieren, dass wir sagen, so muss es sein. Und wenn wir nur noch die ganze Stunde an das denken, was der Sohn für den Vater war, wir haben es vorhin besungen, das ist großartig. Das ist, wird immer wieder auch Thema sein. Aber wir wollen nicht sagen, alles andere hat überhaupt nichts da zu suchen. Nein, das stimmt einfach nicht. Wir wollen an den Herrn denken. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wenn das unser Herzensanliegen ist und wir sozusagen auch die Woche über uns darauf einstimmen lassen, dann wird sich Anbetung automatisch einstellen. Aber ich glaube, wir sind sehr vorsichtig dann zu sagen, also was der Bruder gebetet hat, das war eigentlich nur Danke. Und was der Bruder gebetet hat, das war eine wunderbare Anbetung. Seien wir bitte vorsichtig. Wisst ihr, das wichtigste Organ bei der Anbetung ist das Herz, nicht die Lippen. Natürlich sollen wir etwas über die Lippen bringen, aber das ist mir außerordentlich wichtig. Und das habe ich noch gar nicht gesagt. Wahrhaftig anbeten, meine ich, hat auch damit zu tun, dass wir wahrhaftig sind, aufrichtig, ehrlich, authentisch. Wir wollen nicht irgendetwas aufblähen, wollen nicht in besonderen Formulierungen reden. Das können wir vor Menschen machen, aber Gott sieht ja in unsere Herzen. Anbetung ist Herzensangelegenheit. Und das ist immer so und wird auch immer so bleiben. Es gibt Hindernisse, es gibt viele Aspekte, die wir noch berühren könnten. Ich möchte aber jetzt zum Schluss kommen. Ein Gedanke noch. Wenn ich vorhin schon nebenbei die Musikinstrumente erwähnt habe, dann ist, glaube ich, deutlich geworden, und das wird bei einer näheren Betrachtung noch deutlicher, wenn man 1. Chroniker 15, 16 und folgende Kapitel genauer studiert, dann staunt man, welchen Stellenwert die Musikinstrumente im jüdischen Gottesdienst hatten. Geht man ins Neue Testament, dann staunt man, dass nichts davon gesagt wird. Damit will ich nicht sagen, dass irgendwas verboten ist. Ich möchte nur sagen, die Anbetung, die ist Herzenssache basierend auf dem Wort Gottes, auf der Gottesoffenbarung. Und es darf nicht dahin kommen, dass sozusagen die Musik auf einmal zur Anbetung definiert wird. Das ist nicht, wäre überhaupt nicht das, was Gott gefällt. Das ist eben ein anderer Charakter, was uns geschenkt ist, kommt sozusagen ohne Musikinstrument aus. Wenn da jemand begleitet, um einen Gesang überhaupt aufrechtzuerhalten, ich sage dazu nichts. Es gibt kein Verbot. Aber wir wollen einfach nur die Schwerpunkte erkennen. Altes Testament, Neues Testament. Jetzt nur noch abschließend ein Vers aus Offenbarung 22. Vers 3. Da geht es um die Zukunft. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Hier wird von der Straße vorher gesprochen, von diesen Bäumen an der Straße. Vorher wird ja auch von der Stadt gesprochen, Kapitel 21. Und seine Knechte werden ihm dienen. In der Fußnote heißt es, Gottesdienst erweisen. Das wollte ich nur so als Abschluss, als Ausblick. Wisst ihr, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn wir in der Herrlichkeit sind bei Gott, und dazu sind wir berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit, dann werden wir ihm Gottesdienst bringen. Vieles wird aufhören. Das gute Teil von Maria, das wird ihr nicht genommen, das wird sozusagen auch mit in die Ewigkeit überführt. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, zu seinen Füßen, von ihm zu empfangen, ist ein ewiges Teil, ein gutes Teil. Und das gute Werk von Maria, was sie an dem Herrn getan hat, ist ein Werk, was sozusagen auch in der Ewigkeit fortgesetzt wird. Sie hat den Herrn auf außerordentliche Weise geehrt und ihre ganze Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wie kein anderer. Das ist ein außerordentlich schönes Vorbild für uns. Das gute Teil muss dem guten Werk vorausgehen. Wenn wir nicht das gute Teil erwählen und wirklich zu den Füßen des Herrn sitzen, dass er sich uns offenbaren kann, gibt es kein gutes Werk. Aber beides wird in der Ewigkeit sozusagen uneingeschränkt genossen werden oder auch getan werden. Was für ein Glück, dass wir schon jetzt etwas Himmel hier auf dieser Erde erleben dürfen. Und wie schön wäre es, wenn wir wirklich diesem Suchen des Vaters nachkommen, dass wir wahrhaftige Anbeter werden.